Wirtschaftsbarometer.
Herr Götz, in welchem Zustand ist eigentlich das ukrainische Gastransitsystem?
Das ukrainische Gastransitsystem ist ja in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut worden, entsprechend schon das Durchschnittsalter bei knapp 40 Jahren. Und es ist in einem, würde ich vermuten, mittelguten Zustand. Es wurde nur gering erneuert, allerdings immer wieder repariert. Das Problem besteht darin, dass größere Erneuerungen vermutlich demnächst fällig werden in den nächsten Jahren, was sich auf einige Milliarden Euro oder Dollar belaufen würde.
Wer wird das bezahlen oder ist es überhaupt geplant?
Geplant wurde die Erneuerung schon vor ungefähr 10 Jahren. Bisher ist wenig geschehen. Eine einzige Kompressorstation Bar wurde gerade begonnen zu erneuern mit deutscher Hilfe und einem Kredit der Deutschen Bank. Ansonsten wird immer noch repariert und versucht, das System in Stand zu halten, denn im ukrainischen Staatshaushalt und auch im Haushalt von Naftogaz Ukraine wurden da bisher keine besonderen Mittel bereitgestellt. Und die Hoffnung, dass sich ausländische Investoren einkaufen, hat sich bisher nicht erfüllt, auch deswegen, weil die Voraussetzungen, die rechtlichen und die organisatorischen, dafür gar nicht vorhanden sind.
Nun sind die Transitgebühren, die die Ukraine verlangt für das System, nicht gerade unerheblich. Ist das nicht ein bisschen wie eine Mautgebühr für eine Schotterpiste zu verlangen?
Naja, so ähnlich könnte man es beschreiben oder so wird es auch von Kritikern dargestellt, während umgekehrt die ukrainische Seite immer wieder betont, dass das Netz instand gehalten wird. Wer da nun letztendlich recht hat, lässt sich von außen schwer beurteilen. Ich gebe nur die Meinung derjenigen wieder, die dem System kritisch gegenüberstehen. Und Schotterpiste ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es funktioniert ja noch, man kann sozusagen drauf fahren oder Gas transportieren. Die Frage ist nur, wie lange das noch gut gehen wird.
Die EU quasi als Empfänger müsste da ja auch eigentlich an sicherer und preiswerter Gasversorgung interessiert sein. Also beides Argumente, die eher für neue Offshore-Leitungen zum Beispiel eben wie Nord Stream oder auch Blue Stream sprechen. Warum setzt sich die EU dann trotzdem so vehement für das ukrainische Gastransitsystem ein?
Nun, in der EU gibt es verschiedene Stimmen. Die sich dafür einsetzen, das Gastransitsystem nicht nur technisch zu erhalten, sondern auch möglichst voll auszunutzen, sind einige Länder, vor allem im Osten der EU, also in erster Linie die baltischen Staaten, Polen, dann einige westeuropäische Länder wie Dänemark. Da spielen vor allem politische Gesichtspunkte eine Rolle. Man möchte die Ukraine dadurch stärken, ihre wirtschaftliche und auch ihre politische Position, dass der Gastransit möglichst erhalten werden soll, weil das eben eine gewisse Machtstellung auch bedeutet und außerdem natürlich Transiteinnahmen erbringt, die in der Höhe von bis zu 3 Milliarden Dollar pro Jahr liegen im Augenblick, weil das System im Augenblick stark ausgelastet ist. Die EU selbst, die EU-Spitze hat grundsätzliche Bedenken, das sind die Stichworte Diversifizierung. Man möchte den zusätzlichen Kanal des ukrainischen Transitsystems oder den bisherigen Kanal aufrechterhalten. Und das zweite Argument ist die Energiesicherheit. Es wird sehr allgemein behauptet, dass das neue System, um das es ja geht, also Nord Stream, vor allem South Stream wird weniger diskutiert, aus politischen Gründen nicht sicher wäre. Wie richtig diese Gründe sind, das müsste noch diskutiert werden.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber es scheint ja sogar so weit zu gehen, dass die EU eine Zusage zu Nord Stream 2 an eine Verpflichtung Russlands koppeln will, eben auch weiterhin Gas durch die Ukraine zu leiten. Das klingt ein bisschen nach Erpressung, ehrlich gesagt. Also wenn es den Russen zu bunt wird, könnten sie auf Europa als Markt verzichten oder sind sie in dem Punkt tatsächlich erpressbar sozusagen?
Also Erpressung ist zu stark gesagt. Die EU möchte das gerne aus den genannten Gründen und schlägt deswegen vor, mit Russland zu verhandeln. Zu diesem Komplex müsste man noch mehr sagen. Da geht es um rechtliche Fragen, aber zunächst mal um die Intention. Man möchte aus den genannten Gründen das System erhalten, seine Betriebsbereitschaft und auch die Nutzung. Nur die EU hat letztendlich da nach der gegenwärtigen Rechtslage gar nichts zu bestimmen. Das heißt, sie kann auch niemanden erpressen, weder Gazprom noch Russland noch Deutschland, weil sie gar keine Machtmittel hat. Sie möchte also verhandeln. Die Frage ist, was bei diesen Verhandlungen rauskommen könnte. Da bin ich sehr skeptisch, nach meiner Meinung nichts. Denn Gazprom würde von seiner bisherigen organisatorischen Konstruktion nicht abgehen, die ja durch die EU angegriffen wird. Man möchte ja ein liberalisiertes Modell haben, entsprechend den EU-Binnenmarktregeln. Und dazu ist weder Gazprom noch die russische Seite allgemein bereit. Muss man auch sehen, der eigentliche Partner von Gazprom sind ja die bestimmten Unternehmen und das Partnerland ist Deutschland. Und hier sieht die Sache schon anders aus. Hier ist die Stimmung überwiegend, wenn man die Wirtschaftskreise nimmt, aber auch die Politik positiv eingestellt gegenüber Nord Stream.
Mhm. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, nochmal zu den ersten beiden Argumenten. Was sagen Sie denn dazu, dass sich durch Nord Stream 2 Europas Abhängigkeit von russischem Erdgas gefährlich erhöhen würde?
Abhängigkeit wird im Allgemeinen so definiert, das ist der Anteil der Lieferungen aus einem Land, in diesem Fall Russland, bezogen auf entweder die gesamten Importe oder auf den Verbrauch. Nehmen wir die Importe, das ist die vielleicht noch besser kennzeichnete Zahl, da liegt der Russlandanteil bei 35% im Augenblick. Das ist keine gefährliche Abhängigkeit, denn immerhin 2/3 kommen ja aus anderen Richtungen, also aus Norwegen, aus Afrika, wenig aus dem Nahen Osten, dann per Flüssiggas ja auch noch vom Weltmarkt.
Was würde sich ändern durch Nord Stream 2?
Durch Nord Stream 2 würde sich zunächst mal gar nichts ändern, denn es werden ja nur Gasmengen umgelenkt. Dadurch steigt ja nicht die Menge des aus Russland oder von Gazprom bezogenen Gases, wobei man in dem Fall immer das gleichsetzen kann, da Gazprom der einzige Exporteur außerhalb der Sowjetunion ist, der ehemaligen Sowjetunion ist. Das heißt, russische und Gazprom-Exporte sind in diesem Fall identisch und die werden nicht dadurch erhöht, dass ein anderer Versorgungskanal eröffnet wird, sondern es werden einfach Mengen umgeleitet auf diese neuen Pipelines.
Mhm. Kritiker argumentieren auch, dass Russland seine Pipelines als außenpolitisches Instrument und Druckmittel nutzen könnte. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Ich meine, Russland ist ja sehr erpicht auf den europäischen Markt. Also warum sollte es das aufs Spiel setzen?
Ja, das sehe ich auch so. In dem Fall sollte man eher von Gazprom reden, dass zwar die Oberhoheit über, also die rechtliche Konstruktion ist so, dass Gazprom der einzige Exporteur von Erdgas über Pipelines außerhalb Russlands ist, aber wenn man nun die Machtstrukturen ansieht, dann muss man sehen, Gazprom ist das größte Unternehmen Russlands, hat eine enorme wirtschaftliche Potenz und Macht und ist deswegen schon ein eigenständiger Akteur. Deswegen ist die Vorstellung, dass also der Kreml Gazprom einsetzen könnte als Instrument, sehr, sehr fragwürdig. Dem unterliegt ja eine Vorstellung, als ob Russland ein total hierarchisch organisierter Staat wäre, in dem alles nach dem Wünschen des Kremls geschieht. Das ist keineswegs der Fall, vor allem nicht auf dem Gebiet der Wirtschaft. Wobei es natürlich Einflüsse gibt, aber in wechselseitige Richtung. Nach meiner Meinung ist es ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Die russische Machtspitze benutzt oder benötigt Gazprom und umgekehrt auch. Aber keine Seite kann die andere determinieren. Und das Zweite ist, welche Machtmittel stehen überhaupt zur Verfügung? Das Krasseste wäre ja eine Einstellung der Exporte. Aber wozu? Das würde Gazprom unglaublich schädigen und würde Russland ja auch langfristig schädigen, weil dann ja auch die Einnahmen wegfallen würden. und zu welchem Ziel, das wird alles in diesen Bedrohungsanalysen überhaupt nicht richtig erklärt. Es wird zwar immer behauptet, dass die Energiesicherheit Europas geschädigt wird, aber es wird nie genau gesagt, wie das funktionieren sollte. Denn wenn mal als Gedankenspiel in Russland ein Diktator auftreten würde, der Europa oder meinetwegen auch die Ukraine angreifen würde, dann würde es sich davon nicht abhalten lassen, dass das Gas über die eine oder andere Leitung läuft. Also in solchen krassen Fällen, die überhaupt nicht sichtbar sind, würde dieses Argument ohnehin keine Rolle spielen.
Mhm. Sie hatten es angedeutet, Deutschland gilt bisher eher als Unterstützer von Nord Stream 2, wenngleich man sich bemüht, das nicht zu sehr an die große Glocke zu hängen, wie mir scheint. Gibt es hier einen Konflikt zwischen Deutschland und der EU?
Es gibt einen gewissen Konflikt, nicht insgesamt gegenüber der EU, sondern gegenüber zusammen mit einigen EU-Ländern. Das ist vor allem Polen, die baltischen Staaten. Das sind eigentlich die wesentlichen Staaten, mit denen Konflikte bestehen. Es gibt dann das Europäische Parlament, in dem eine Mehrheit gegenüber Nord Stream kritisch eingestellt ist, wobei die Meinung des Europäischen Arguments, des Parlaments natürlich hörenswert ist und interessant ist, aber es hat auch wirklich nichts zu entscheiden in dieser Frage. Gegenüber Polen und den baltischen Staaten gibt es natürlich Diskussionsbedarf, wobei die Aufgabe der deutschen Seite darin besteht und auch so gesehen wird, den eigenen Standpunkt zu erläutern. Direkte Einwirkungsmöglichkeiten gibt es da nicht, wobei natürlich die deutsche Regierung immer darauf bedacht sein muss, das außenpolitische Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten günstig zu gestalten und dazu zu einem Einvernehmen zu kommen.
Nächste Woche soll es im EU-Parlament eine Anhörung zum Thema Nord Stream geben. Also das ist quasi auch nur eine Informationsveranstaltung oder erwarten Sie da irgendwelche Beschlüsse?
Ich weiß nicht, ob Beschlüsse gefasst werden sollen. Das wäre schon möglich, aber das ist ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Es gibt schon seit Jahren entsprechende Diskussionen in den Ausschüssen, auch im Plenum. Da wurden auch schon Resolutionen verabschiedet, die kritisch gegenüber Nord Stream waren, auch schon gegenüber der ersten Nord Stream-Leitung. Das ist eigentlich nichts Neues. Und es werden allerdings da auch Gegenargumente vorgetragen. Die Diskussion, würde ich sagen, ist vielleicht heute sogar etwas sachlicher, als sie früher war. Also man anerkennt auch gewisse sachliche Gesichtspunkte, die früher so nicht gesehen wurden.
Die Nord Stream AG hält sich, wie schon bei Nord Stream 1, auch bei der neuen Pipeline strikt an alle rechtlichen Vorgaben. Trotzdem wird versucht, quasi neue Gesetze zu erfinden, Stichwort Dänemark, aber auch jetzt in der EU, um Nord Stream 2 doch noch zu verhindern. Meinen Sie, das wird gelingen?
Zunächst mal ganz allgemein gesagt, nein. Verhindert werden kann Nord Stream auf dieser rechtlichen Ebene nur in einem ganz speziellen Fall. Dabei muss man die Fälle Dänemark und den anderen Bereich unterscheiden. Was Dänemark angeht, so verläuft die Nord Stream nach bisheriger Planung in der 12-Meilen-Zone um Bornholm, was er zu Dänemark gehört, und damit im Territorialgewässer Dänemarks. Diese Territorialgewässer haben natürlich alle Ostsee-Anrainerstaaten, 12 Seemeilen, und darüber hinaus gibt es noch eine 200-Seemeilen-Zone. In dieser 12-Seemeilen-Zone, das ist praktisch Binnenland, da kann die eigene Regierung im Extremfall machen, was sie will. Sie kann natürlich Beschlüsse fassen, und das hat das dänische Parlament auch gemacht, dass in dieser 12-Meilen-Zone nicht nur wie bisher ökologische Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen für die Genehmigung der Durchleitung des Baus einer Pipeline, sondern auch außenpolitische. Das ist neu, das hat bisher kein anderer Staat so gemacht, das ist auch vollkommen unüblich. Das würde bedeuten, wenn dieser Beschluss beibehalten wird von der Regierung, was noch nicht sicher ist, dann müsste die Nord Stream Pipeline aus dieser 12-Meilen-Zone hinaus verlegt werden in diesen 200-Seemeilen-Zonenbereich um Dänemark. Das wäre kein ganz großes Problem, würde allerdings vielleicht den Bau etwas verzögern um einige Wochen oder Monate.
Und die EU-Seite?
Die EU-Seite, das ist ein bisschen komplizierter. Die EU hat zunächst mal argumentiert, und zwar das Energiereferat, also der Energiekommissar Šefčovič hat auch die Meinung vertreten, dass die Regeln des sogenannten dritten Binnenmarktpakets der EU auch auf Pipelines wie Nord Stream anwendbar sind, die aus einem Drittstaat, aus einem Nicht-EU-Land über See oder Subsea, also unter Wasser, in ein EU-Land führen. Und das stimmt aber nicht, das geht nach gegenwärtiger Rechtslage nicht, weil die EU-Vorschriften nur für die EU-Länder selbst gefasst worden sind. Nun will man diese Vorschriften erweitern, dazu ist aber ein Beschluss der Mitgliedstaaten der EU erforderlich, wobei noch nicht ganz klar ist, ob das ein einstimmiger Beschluss sein muss oder ob eine qualifizierte Mehrheit ausreichen würde, das wären 2/3. Aber selbst in diesem Fall würde der Beschluss wohl nicht zustande kommen, weil sich große Staaten wie Deutschland, Österreich, Frankreich, die Niederlande und einige andere gegen diese Auffassung stellen. Und die Zweidrittelmehrheit wird auch nach Bevölkerung und Wirtschaftskraft berechnet, sodass diese Gegenstimmen bei weitem mehr als ein Drittel haben. Möglicherweise ist sogar eine einstimmige Beschlussfassung erforderlich. Das wäre dann noch schärfer, das heißt, dann würde der Beschluss auf keinen Fall durchgehen. Also da nimmt das EU-Recht schon Rücksicht auf die Meinung von wichtigen Mitgliedstaaten. Und es wäre auch rechtlich gesehen eine sehr eigenartige Angelegenheit, denn es würde den Sinn der EU-Gesetzgebung auf diesem Feld ziemlich konterkarieren, denn die bezieht sich im Allgemeinen nur auf das EU-Gebiet, nicht auf fremde Gebiete.
Ist es nicht eigentlich... Entschuldigung.
Bitte?
Ja.
Die Ostsee ist ein Binnenmeer, das heißt, die wird überdeckt von den Wirtschaftszonen der verschiedenen Anrainerstaaten, aber das ist kein Binnenland, sondern nur diese 12-Meilen-Zone gehört zum Binnenland. Nur da können die einzelnen Staaten ihr Recht durchsetzen, nicht in dem größten Teil der Ostsee, wo auch die Nord Stream Pipeline verlaufen sollte und die erste Nord Stream Pipeline ja auch verläuft.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist es nicht eigentlich absurd, dass eine Pipeline, die extra für Europa gebaut wird, um den Kontinent einen Versorgungsvorteil und Sicherheit zu verschaffen, von dem Empfänger selbst der EU quasi bekämpft wird oder von Teilen der EU?
Naja, also zunächst mal die Unternehmen der EU sind ja gar nicht gegen Nord Stream. Der Bevölkerung ist das weitgehend nicht so wichtig. Das spielt in der politischen Diskussion auch nur eine Randrolle. Oder zum Beispiel selbst in Deutschland wird das wenig diskutiert. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU spielt das auch keine Rolle. Das ist im Grunde ein politisches Randproblem. Allerdings gibt es eben doch eine heftige Diskussion in manchen Kreisen. Das sind vor allem politische Kräfte in den genannten Staaten und zusätzlich in den USA, die sich aus allgemeinpolitischen Gründen gegen Pipelines aus Russland wenden, weil eben dies zunächst mal als Problem für die Ukraine angesehen wird, was es tatsächlich auch ist, denn die Transiteinnahmen entgehen ja der Ukraine. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist ein echtes Problem für ein Land wie die Ukraine, das ohnehin wirtschaftlich nicht so gut dasteht und auf Einnahmen angewiesen ist. Und zweitens wird eben Russland, vor allem in den USA, ganz ausgeprägt doch als feindseliger Staat angesehen, dessen Aktionen, und da wird wieder Gazprom und Russland vollkommen identisch gesehen, möglichst abgewehrt werden sollten.
Deine letzte Frage, hätten die USA die Macht quasi extern, als externer Einfluss über Sanktionen tatsächlich Nord Stream 2 zu kippen?
Es gibt ja bereits die Weiterentwicklung des Sanktionsregimes der USA durch den Kongress. Da wurde bestimmt, dass Sanktionen von Seiten der USA auch gegen Pipelines, also unter anderem gerichtet werden können, beziehungsweise gegenüber diesen Firmen erhoben werden können und ausgesprochen werden können, die an solchen Pipelines beteiligt sind oder sie ausführen. Allerdings ist das nur eine Ermächtigung für den Präsidenten. Er braucht diese Maßnahmen nicht durchführen. Er kann das nach eigenem Ermessen tun. Und bisher hat also Präsident Trump nicht erkennen lassen, ob er die Absicht hat, solche Sanktionen auszuführen.
Wenn er es ausführen würde?
Also wenn er es ausführen würde, wäre es ein Problem. Allerdings könnte er damit nur Finanzgeber, also Kapitalgeber von Nord Stream treffen, nicht direkt vermutlich auch nicht die Firmen, die daran beteiligt sind, sondern nur Kapitalgeber. Und das Zweite ist, es ist rechtlich umstritten, ob das überhaupt noch gehen würde, nachdem die Planung und die Vorbereitung für den Bau von Nord Stream bereits im Gang ist. Das ist aber eine diffizile juristische Frage. Ich vermute, dass diese Angelegenheit auch für die USA nicht so wichtig ist, dass sie deswegen einen relativ großen Konflikt, vor allem mit Deutschland, auch riskieren würde. Aber ganz ausschließend ist es natürlich nicht. Das würde den Bau von Nord Stream 2 möglicherweise erschweren, aber wohl nicht verhindern können.